Also wie im Lied eben besungen, wollen wir jetzt auf Gottes Wort hören. Gestern, den 1. Mai, nutzen ja immer viele, wenn auch dieses Jahr sicherlich weniger als sonst in den anderen Jahren, Menschen, um zu demonstrieren. Für bessere Löhne, mehr Freizeit, dieses oder jenes. Und hoffen, dass sie die Welt irgendwie für sich, für andere ein bisschen besser machen können. Die Frage ist immer, wie mache ich dieses? Wie verändere ich etwas? Und Jesus ist gekommen auf diese Erde, nicht um zu demonstrieren, sondern er ist gekommen und er hat sein Reich vorgestellt. Das haben wir gesehen in den Kapiteln 5 bis 7 hier in Matthäus, den wir gerade betrachten. Er hat, was wir letzte Woche gesehen haben, seine Liebe und seine Macht erwiesen. Und dann stellt sich die Frage, was kostet das eigentlich? Für Jesus hat es hat ihn sein Leben gekostet. Weil er wusste, er tut dieses nicht für sich, um irgendwie das Leben mehr genießen zu können oder damit er mehr Spaß hat oder so, sondern er ist gekommen, um uns zu retten. Und so lesen wir dann auch in Römer 3, Vers 24, viele kennen Vers 23, aber in Vers 24 heißt es dann, wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus ist. Wir werden umsonst gerechtfertigt. Uns kostet es nichts, weil es Christus alles gekostet hat. Er hat den kompletten Preis bezahlt für die Erlösung. Gleichzeitig fordert Jesus dann die Erlösten, die Erretteten, die Kinder Gottes auf, seinen Fußspuren zu folgen. Nicht im Land, also dass man sagt, naja, ich muss jetzt irgendwie nach Bethlehem kommen und dann muss ich nach Nazareth umziehen und dann muss ich da den See Genezareth entlang gehen und mehrfach nach Jerusalem wandern. Nicht so, aber in seinem Wesen, seinen Fußspuren folgen. So heißt es in 1. Petrus 2, ab Vers 21. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du das aufschlagen. War zu lang für eine Folie, deswegen kommt es direkt aus der Schrift. Ich lese vor, 1. Petrus 2, ab Vers 21. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt, der keine Sünde getan hat. Auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Jesus hat den kompletten Preis bezahlt. Er hat unsere Sünden bezahlt. Aber gleichzeitig hat er uns darin ein Beispiel, ein Vorbild gegeben, damit auch wir verändert werden, damit wir ihm nachfolgen, damit wir mehr werden wie er. Deswegen bedenke die Kosten der Nachfolge. Und wir wollen drei Forderungen heute betrachten und wir machen weiter in Matthäus 8. Und ich lese zuerst den Vers 18 und springe dann zu den Versen 23 bis 27 und komme auf die Verse 19 bis 22 zurück. Ich verschiebe hier die Reihenfolge ein klein wenig. Ich finde das für uns logischer, nachvollziehbarer. Matthäus 8, Vers 18. Als aber Jesus eine Volksmenge um sich sah, befahl er, an das jenseitige Ufer wegzufahren. Vers 23, und als er in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, so dass das Boot von den Wellen bedeckt wurde, er aber schlief. Und sie traten hinzu, weckten ihn und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf und bedrohte die Winde und den See, und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sagten, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen? Wir wollen hier sehen, Nachfolge fordert Vertrauen. Jesus nimmt die Jünger hier mit auf eine eigentlich routinemäßige Überfahrt vom Nordende des Sees ganz da hinten an das südliche Ende. Und die Jünger, die waren ja nun keine wasserscheuen Landratten, sondern zumindest zum Teil erfahrene Fischer, die sturmerprobt waren. Aber dieser Sturm war bedrohlicher als alles, was sie kannten. Und Jesus schien sich nicht zu kümmern. Er liegt da einfach und schläft. Und vielleicht kommt es dir auch so vor, als würde Gott sich in deiner Situation nicht kümmern. Du betest und es scheint nichts zu passieren, er scheint nicht zu reagieren. Was dann? Na, dann lasst uns weiter dranbleiben, denn dieses Ereignis, wo die Jünger gesagt haben, hey, wir müssen ihn wecken, der Jesus, der tut nichts, der schläft hier einfach. Das hat sie so geprägt, dass Matthäus, Markus und Lukas das alle haben aufschreiben lassen, sagen, das war so ein prägendes Ereignis für uns, dass wir davon berichten wollen. Also haben die Jünger ihn endlich geweckt. Und was tut Jesus? Er konfrontiert den Sturm und er legt sich auf der Stelle. Aber etwas anderes machte Jesus mehr Sorgen als die meterhohen Wellen, nämlich die Furchtsamkeit der Jünger. Jesus konnte dem Sturm befehlen und er war ruhig, aber die Herzen der Jünger sind nicht so leicht zu beruhigen. Ihr sagt, ich habe die ganze Autorität, ich sage, und Wind und Meer reagieren. Und er sagt uns, habt keine Furcht. Aber wir reagieren nicht so schnell. Wir denken, aber was ist hiermit und was wird damit? Hier ist der Herr über Wind und Meer und er ist mit ihnen im Boot. Und als sich das dann endlich legt, sie so, oh, sind völlig erstaunt. Wie hat er das gemacht? Was ist der Trick dahinter? Wie geht dieses? Was für eine Person ist das, die so eine Autorität hat? Aber du sagst, aber wie hilft mir das heute? Ich bin nicht im Boot. Aber doch so in manchen Stürmen, oder? Und Jesus hat doch versprochen. Wissen wir noch, Merkvers vom letzten Monat? Ganz am Ende, Matthäus 28, Vers 20. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Er sagte, ich bin auch bei dir. Nicht körperlich neben dir in einem Boot, aber ich bin bei euch alle Tage. Das hat er versprochen. Und wenn ich akzeptiere, dass der Allmächtige bei mir und für mich ist, warum soll ich mich fürchten? Und genau das lesen wir in Hebräer 13. Also, ein Zeug. Gott hat versprochen, oder Jesus hat versprochen, Johannes 14. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürmen. Sei auch nicht furchtsam. Ich habe doch versprochen, ich bin da. Und dann Hebräer 13, Vers 5 und 6. Er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben, dich nicht verlassen, sodass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was soll mir ein Mensch tun? Er fordert direkt dazu auf, fürchtet euch nicht. Wie hat er hier zu den Jüngern reagiert? Er sagte, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Ich bin doch da bei euch. Wenn der Schöpfer von Himmel und Erde, wenn der bei mir ist, der ein Wort spricht und Welten existieren, der Tote der Tote auferstehen lässt von den Toten, der Dämonen austreibt, der Kranke gesund macht, was soll ich mich fürchten? Und die Nachfolge fordert eben dieses Vertrauen. Sagen, du hast es gesagt, du hast versprochen, du bist bei mir und du wirst es zum Guten mitwirken lassen. Ich vertraue dir darauf. Das ist Glaube. Das ist das Vertrauen in Jesus. Aber der eine oder andere wird einwenden, was ist, wenn ich mir schwer tue, so zu vertrauen? Was soll ich dann machen? Folge Jesus trotzdem. So haben die Jünger es doch gelernt. Sie waren in dem Boot, sie sind eingestiegen und sie haben dieses miterlebt. Und ja, Zwischenzeitlich haben sie gesagt, das ist unser Ende. Aber Jesus war bei ihnen, er hat sie hindurchgetragen und das hat sie geprägt. Das ist, wie ihr Glaube gewachsen ist. Das Vertrauen wächst nur mit Vertrautheit, wächst mit der Erfahrung, wächst, wenn wir erleben, wie Jesus treu seine Zusagen erfüllt. Denn Vertrauen ist nicht so sehr ein Gefühl der Sicherheit, sondern eine Entscheidung, ins Boot zu steigen, nämlich Jesus zu glauben und seinen Anweisungen zu folgen. Es war nicht, dass die Jünger sich immer sicher fühlten in dem Boot. Und ich hatte gesagt, meterhohe Wellen, du sagst, es steht da ja nicht drin. Und du hast ein Abbild von diesem Boot gesehen. Und es gibt eine Nachbildung, sie haben archäologisch etwas ausgegraben, ein Fischerboot, das aus der Zeit kam. Und die waren, Jesus und die 12 Jünger, da waren 13 Leute drin. Das war kein Kajak. Ja? Also die Bordwand war schon mindestens so hoch. Okay? Deswegen, wenn die Wellen schon reingeschwappt sind, dann waren das nicht, ja, es gab ein bisschen ein klein bisschen Wind. Okay? Das war schon richtig Sturm. Sie hatten Angstgefühle. Aber das Vertrauen zeigt sich daran zu sagen, ich mache trotzdem, was Jesus sagt. Und wie bei den Jüngern wird es auch dann stürmische Zeiten geben. Aber der Herr wird dich dadurch formen und zur Reife bringen. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie Vertrauen wachsen kann. Du kannst ja nicht sagen, ich gehe mal kurz in den Laden und kaufe mir 500 Gramm Vertrauen. Ich habe noch keinen Laden gefunden, wo es das gibt. Sondern das wächst damit. Das wächst damit, wenn ich sage, Herr, hier ist meine Situation. Bitte greife du ein. Ich werde die Wahrheit in Liebe sagen und dir vertrauen, dass du das gebrauchst. Selbst wenn es dann trotzdem stürmisch wird, selbst wenn es nicht so ausgeht, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich weiß, du gebrauchst es in mir und du änderst mich und du machst mich Christusähnlicher durch diese Situation. Und so kommen sie dann auch sicher ans andere Ufer und haben eine wunderbare Lektion gelernt. Zweitens, Nachfolge fordert Veränderung. Wir lesen weiter von Vers 28 bis zum Ende des Kapitels. Als er dann an das jenseitige Ufer gekommen war, in das Land der Gadarener, begegneten ihm zwei Besessene, die aus den Grüften hervorkamen. Sie waren sehr bösartig, so dass niemand auf jenem Weg vorbeigehen konnte. Und siehe, sie schrien und sagten, was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Es weidete aber fern von ihnen eine Herde von vielen Schweinen. Die Dämonen aber baten ihn und sprachen, wenn du uns austreibst, so sende uns in die Herde Schweine. Und er sprach zu ihnen, geht hin. Sie aber fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und siehe, die ganze Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See. Und sie kam um in dem Gewässer. Die Hüter aber flohen und gingen in die Stadt und verkündeten alles und das von den Besessenen. Und siehe, die ganze Stadt ging hinaus Jesus entgegen. Und als sie ihn sahen, baten sie, dass er aus ihrem Gebiet weggehen möge. Im Land der Gadarener kommt Jesus jetzt an. Ich habe die Karte gezeigt, das war auf der anderen Seite des Sees. Und befreit hier die Besessenen von ihren Dämonen. Viele, wenn sie das in der Schrift lesen, denken sich, ja, das zeugt von medizinischer Unkenntnis, dass es damals so viele Berichte von Besessenen gab. Allerdings finden wir sie auch in der Bibel fast ausschließlich in den Evangelien und in der Apostelgeschichte, wo die bösen Mächte, die Dämonen, alles tun, um Jesu Dienst und seine Erlösung für uns Menschen zu verhindern. Das heißt, auch in der Schrift sehen wir nicht, dass überall hinter jedem Baum irgendwo ein Dämon war, sondern dass diese Mächte sich vereint haben, als Jesus gedient hat und als die Gemeinde gebaut wurde, um das zu verhindern. Aber auch das ist ihnen nicht gelungen. Und hier in diesem Bericht war es gleich eine Legion. Wenn man das die Zahl wörtlich nimmt, dann waren das 6000 Soldaten. So war im Römischen Reich eine Legion aufgebaut. Also auf jeden Fall waren das eine ganze Menge an Dämonen. Und sie wussten, wer Jesus ist und was mit ihnen geschehen wird. Ja, dass er sie verdammen wird. Und deswegen baten sie, nicht gleich so in den Abgrund zu kommen. Nun, oft wird dann diskutiert, warum Jesus den bösen Geistern erlaubte, in die Schweine zu fahren. Das wird aber in dem Text nicht beantwortet und ich will dieser Spekulation nicht nachgehen. Stattdessen zeigt der Text uns, von welchen Mächten diese Menschen gefangen waren und dass Jesus sie befreite. Sie waren in den Grüften, heißt es hier, und das ist tatsächlich dort in der Gegend und da oben, da zum Beispiel, da sind Gräber bis heute und die kommen aus der römischen Zeit. Also das war dort tatsächlich dort und sie haben dort quasi die Friedhöfe unsicher gemacht. Aber Jesus kommt hin und treibt die Dämonen aus, gehen in die Schweine und die Besessenen werden verändert. Und ihnen war sofort klar, dass sie nicht weitermachen konnten wie zuvor. Wir lesen in der Parallele, und die steht da schon, Markus 5, Vers 15. Und sie kommen zu Jesus und sehen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, bekleidet und vernünftig sitzen. Und sie fürchteten sich. Dieser Ex-Besessene hat nicht weitergemacht wie zuvor. Es gab eine Veränderung. Der war vorher, konnte er keine Kleidung festtragen, der hat immer alles von sich gerissen, selbst als sie versucht haben, ihn festzuketten. Ja, er war so von diesen Mächten halt besessen. Und plötzlich war er frei davon. Und er hat dann nicht einfach weitergemacht. Hat nicht gesagt, naja, da oben beim Friedhof, da war aber so ein schöner Platz. Ja, der war verändert. Wer hat die Veränderung bewirkt? Jesus, als er den Dämon ausgetrieben hat. Aber gleichzeitig war es dann auch die Verantwortung dieser Befreiten, auch nicht wieder auf die alten Wege zurückzugehen. Nicht einfach zu sagen, ich mache trotzdem so weiter und terrorisiere jetzt alle anderen Leute. Habe jetzt zwar nicht mehr diese dämonischen Mächte, aber Leute zu überfallen ist vielleicht leichter, als arbeiten zu gehen. Nein, es gab eine Veränderung in ihnen, aber die war bewirkt durch das, was Jesus in ihnen bewirkt hat. Nun, heißt nicht, dass sie dann automatisch gleich die besten Manieren hatten. Ja, das mussten sie auch lernen. Und das ist genau wie bei uns Veränderung stattfindet. Wir hatten ja hier gesagt, Nachfolge fordert Veränderung. Und dann sagen Leute, ja, das schaffe ich aber nicht. Ja, aber es ist Jesus, der uns von innen heraus verändert. Es waren nicht Dämonen oder diese Besessenen, die haben ja versucht vorher, sich auch zu ändern. Und das hat vorher nie geklappt. Aber dann hat Jesus sie befreit und sie waren eine neue Person im gewissen Sinne. Und das ist, was die Bibel meint, wir sind von Neuem geboren. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Jesus verändert uns von innen heraus. Aber dieses soll sich dann auch nach außen zeigen. Das ist seine Erwartung, dass wir dann eben dieses auch ausleben, was Christus in uns verändert war. Sie waren verändert und sie waren vernünftig, wie es hier in Markus 5, Vers 15 heißt. Aber dann kommen da ja noch die anderen, die Stadtbewohner. Und sie waren nicht dazu bereit. Im Gegenteil, sie sehen dieses, haben die Berichte von den Schweinen gehört und bitten Jesus zu gehen. Warum? Den Stadtbewohnern war der materielle Verlust wichtiger als der Gewinn eines Menschenlebens. Sie sagten, das ist uns unheimlich, das mögen wir nicht. Diese Menschen, die haben uns zwar vorher immer Angst eingejagt, aber wir haben uns damit arrangiert. Das ist okay, aber es ist nicht okay, dass unsere Schweine weg sind. Davon haben wir ja gelebt. Das war unser Wohlstand. Ihnen war diese verändernde Macht unheimlich. Sie wollten lieber weitermachen wie zuvor. Sie hatten sich mit den Umständen arrangiert, dass die Wege, und das ist dieses Gadara, wo sie herkamen, dass die unsicher waren und dass sie als Schweinehirten, zumindest für die Juden, dieses im nicht-jüdischen Teil auf der anderen Seite des Sees, aber dass sie aus jüdischer Sicht zumindest permanent unrein waren, weil sie ständig in Kontakt mit Schweinen waren. Aber das war ihnen lieber, das sagen sie, ne, so können wir leben, aber dass hier jetzt jemand kommt und unser Leben völlig verändert und Menschen wieder vernünftig macht, dass sie jetzt gute Entscheidungen treffen, dass sie jetzt den anderen lieben, statt den anderen terrorisieren, das ist uns irgendwie ein bisschen, na, weiß nicht, fragwürdig. Ja. Aber Gott gibt sich nicht damit zufrieden, wie es ist. Er will uns verändern. Und er will uns verändern, indem er uns befreit von der Sklaverei der Sünde. Das hat er bei den Besessenen getan. Er hat nicht gesagt, naja, ist halt so, ja, oder du, wenn du an mich glaubst, dann wirst du irgendwann in der Zukunft errettet, in der Zwischenzeit mach weiter. Ja. Sondern er möchte, dass dort wirkliche Veränderung hier und jetzt stattfindet. Wir lesen davon in Römer Kapitel 6, in den Versen 17 und 18. Römer Kapitel 6. Dort heißt es, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Und Jesus will uns davon befreien. Er sagte, ich möchte, dass die Nachfolge Veränderung bewirkt, dass ihr anders werdet. Das beginnt mit einer Erneuerung in uns durch den Glauben. Aber das äußert sich dann nach außen hin in unserem Leben. Gleichzeitig zwingt Jesus nicht dazu. Denn die Stadtbewohner kommen dann ja jetzt und sagen, bitte geh von uns weg. Und wenn wir dann in Kapitel 9 den ersten Vers lesen, da heißt es, und er stieg in ein Boot, setzte über und kam in die eigene Stadt. Er sagte, na gut, wenn ihr mich nicht haben wollt, wenn ihr diese verändernde Kraft, die ihr gesehen habt, wenn ihr dieses neue Leben, wenn ihr die Vergebung nicht haben wollt, dann kann ich euch nicht helfen. Ja? Und er geht auch wieder. Auf der anderen Seite diejenigen, die dann verändert sind, die das angenommen haben, die sollen das eben auch bezeugen in ihrem Leben und auch verbal. Wir lesen in Markus 5 in den Versen 19 und 20, dass sie in die Städte des 10-Städte-Gebiets gegangen sind. Ich lese das einmal vor. Markus 5, Verse 19 und 20, da bittet jetzt einer der Besessenen, darf ich dein Jünger sein, darf ich mit dir kommen, ich will mit ins Boot, ich will hier nicht bleiben. Ja, die wollen dich nicht haben, die wollen mich auch nicht haben, die kennen mich, wie ich vorher war. Und Jesus gestattete es ihm nicht, Markus 5, Vers 19, sondern sprich zu ihm, gehe in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, wie viel der Herr an dir getan hat und wie er sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im 10-Städte-Gebiet auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan hatte. Und alle wunderten sich. Ja, das 10-Städte-Gebiet ist dieses, ich weiß nicht, welche Farbe das ist, aber dieser Bereich hier. Ja. Und er ging durch diese Gegend und berichtete und sagte, ihr habt mich vielleicht schon mal gesehen, aber nicht so, wie ich jetzt bin. Vielleicht habe ich euch schon mal überfallen auf diesen Wegen. Das war mein voriges Leben. Aber ich kann euch erzählen, im Moment lebt da ein Jesus. Und er hat mich von diesem früheren Leben befreit. Und deswegen kann ich jetzt vernünftig zu euch reden. Nicht, weil ich irgendwie so eine tolle Selbstverwandlung durchgemacht habe, sondern weil Jesus mir meine Schuld vergeben hat, mich gereinigt hat, mich neu gemacht hat. Und es sagt, wenn er uns verändert hat, dann soll das sichtbar sein, aber dann sollen wir dieses auch bezeugen können und sagen, ich kann euch sagen, wie diese Veränderung stattgefunden hat. Nämlich, Jesus hat mich neu gemacht. Dann kommen wir zu diesen Versen, die wir übersprungen haben, zurück in Matthäus 8, die Verse 19 bis 22.
Ein Schriftgelehrter kam heran und sprach zu ihm: Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus spricht zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Ein anderer aber von seinen Jüngern sprach zu ihm: Herr, erlaube mir vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber spricht zu ihm: Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Wir haben gesehen, Nachfolge fordert Vertrauen. Wir haben gesehen, Nachfolge fordert Veränderung. Und jetzt sehen wir drittens, Nachfolge fordert Verbindlichkeit. Einige waren von Jesu Aussagen, von seinen Taten angetan und wollten ihm folgen. Aber Jesus fordert sie auf, die Kosten zu bedenken. Denn wer Jesus folgen will, muss sich selbst verleugnen. So steht es in Matthäus 16, Vers 24. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Jesus sagt ihm hier: die Füchse haben Höhlen, die Vögel haben Nester, aber ich habe nicht, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Also Jesus sorgt für die Notwendigkeit seiner Jünger, aber nicht für alle Bequemlichkeiten. Und er macht diesen Möchtegern-Jünger das klar und sagt: Okay, es ist ja schön, dass du mir folgen möchtest, aber hast du verstanden, was das bedeutet? Der Schriftgelehrte war zuerst begeistert von Jesus. Hier ist ein berühmter Lehrer, hier ist jemand, der Wunder tun kann. Und wenn ich jetzt sein Jünger werde, dann werde ich ja vielleicht auch berühmt. Dann kann ich davon profitieren, ich kann mir das in meinen Lebenslauf schreiben. Gelernt unter Jesus von Nazareth. Ja, käme doch bestimmt gut. Jesus will aber nicht nur eine emotionale Entscheidung, sondern eine bewusste Hingabe. Nicht nur, dass wir sagen: Ja, super, Jesus, ich liebe ihn, ich will ihm folgen, ist klasse. Jedenfalls, wenn die richtige Musik dazu spielt und ne, wenn ich mich danach fühle. Sondern sagte: Hier ist das nicht so Kleingedruckte. Hier sind die Bedingungen. Hier ist, was ich dann erwarte. Hier ist, wie es sein wird. Und er rechnet diesem Mann ehrlich die Kosten vor. Und da wir dann später weiterhin von 12 Jüngern lesen, gehe ich mal davon aus, dass er sich dann entschieden hat: Ja, das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Sagt es nicht explizit, ist ein bisschen Vermutung, aber daher habe ich das. Aber auch hier, wie schon letzte Woche, es sagt nicht endgültig seine Entscheidung. Ist das wieder aufgefallen? Ja, Jesus sagte: So ist es, und wir lesen von dem nicht mehr. Wieder aus dem gleichen Grund. Jesus geht es nicht nur darum, was hat dieser Schriftgelehrte damals entschieden, sondern die Frage: Was machen wir? Wollen wir ihm wirklich folgen? Die Erlösung ist umsonst, aber die Nachfolge hat ihren Preis. Was Jesus hier zeigte, er sagte: Ich tue alles für euch, ich gebe mein Leben, aber wenn du mir folgst, dann hat das eben auch Konsequenzen. Aber nicht nur die Nachfolge hat Kosten, hat Folgen, auch die Nicht-Nachfolge hat Folgen. Ja, weil dieser hier, wenn wir das mal jetzt annehmen, dass er nicht nachgefolgt ist, jedenfalls lesen wir nie weiter was von ihm. Von Petrus haben wir schon mal was gehört, ne? Johannes, Jakobus, weltberühmt. Da war ein Schriftgelehrter. Wie heißt er? Keine Ahnung. Steht auch nicht drin. Die Jesus folgen, die können einen Unterschied machen, dann auch in dem Leben anderer. Vielleicht hat der Schriftgelehrte ein gutes Leben verbracht. Vielleicht hat er eine gute Anstellung in einer Synagoge bekommen. Aber aus Gottes Perspektive macht dieses Leben keinen Unterschied. Und Jesus sagt: Ich habe euch nicht in die Welt geschickt, einfach mal so zu konsumieren wie so ein Tier. Sagen: Mehr für mich, mehr für mich. Ich jage, damit ich gesund, damit ich mich vollfressen kann, ja, damit ich genießen kann und dann der Tod und damit ist alles vorbei. Gott hat uns Menschen in seinem Ebenbild geschaffen. Und er möchte, dass wir ihn repräsentieren, dass wir einen Unterschied machen, dass durch unser Leben, durch unsere Worte dann auch andere zu ihm hingezogen werden, dass sie eben nicht wie die Tiere leben, sondern wie Menschen im Ebenbild Gottes geschaffen. Dass sie erkennen, ich bin verantwortlich einem Schöpfer gegenüber. Und ich lebe nicht einfach nur mit Macht und mit Gewalt mich durchzusetzen, sondern ich lebe dafür, dass andere versöhnt werden. Ich lebe dafür, dass die Liebe, die Gott uns gezeigt hat, unter uns sichtbar wird. Ich lebe dafür, um ihm zu gefallen, zu sagen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Okay. So machen wir die Welt einen besseren Platz. Nicht indem wir irgendwelche Umweltsachen machen, kannst darüber denken, wie du magst. Okay. Und ich bin nicht komplett dagegen, aber ich sage, wir müssen das in Verbindung halten. Der uns ändert, der die Herzen ändert, der uns auch lehrt, vernünftig mit der Natur, aber auch miteinander umzugehen, ist der Herr. Und der setzt das nicht durch Demonstrationen, nicht durch Kriege, nicht durch irgendwelche Machtergreifungen, nicht durch materiellen oder politischen Druck, sondern durch liebevolle Hingabe. Weil niemand in der Weltgeschichte hat Menschen bis zum heutigen Zeitpunkt mehr verändert und beeinflusst als Jesus Christus. Und er hat nie selber ein Schwert in die Hand genommen. Er hat nie sogar selber was aufgeschrieben. Sondern er hat gelehrt und hat es gelebt. In völliger Abhängigkeit zum Vater. Und Leute sagen bis heute, das ist die Lösung. Er kann mich verändern. Er ist für meine Schuld gestorben. Er ist auferstanden, er lebt. Er hat gezeigt, wie es anders geht. Und ich soll seinen Fußspuren nachfolgen. Es fordert die Verbindlichkeit. Es fordert die Verbindlichkeit zu sagen, diesem Jesus will ich folgen. Und wir lesen ja hier noch von einem anderen, das wir eben schon vorgelesen haben, der sagt, ach, ich würde dir gern folgen, aber lass mich doch erst meinen Vater beerdigen. Die Antwort von Jesus klingt hart, oder? Folge mir nach, lass die Toten ihre Toten begraben. Aber es ging hier nicht um ein paar Tage freizunehmen für die Trauerfeier. Sein Vater, aller Wahrscheinlichkeit nach, war noch gar nicht gestorben. Oder aber die Juden haben es einmal begraben und dann ein Jahr später ein zweites Begräbnis gehabt. Also es könnte sein, dass es zwischen diesen beiden ist. Aber als Sohn wollte er sich zuerst um die Familie kümmern. Er sagte, Jesus, dir nachfolgen ist schön und gut, aber ich habe noch andere Verantwortung, vielleicht wenn ich in Rente bin. Vielleicht wenn ich alle anderen Sachen geklärt habe. Wenn ich genug verdient habe, dass ich daraus gut leben kann, dann würde ich dir folgen. Und Jesus fordert ihn auf, die irdischen Angelegenheiten anderen zu überlassen und Christus zu folgen. Das heißt nicht, nur damit mich keiner falsch versteht, das heißt nicht, dass wir uns nicht um irdische Angelegenheiten kümmern. Selbst am Kreuz, als Jesus stirbt, spricht er herunter und sagt, Johannes, da ist meine Mutter, kümmer du dich um sie, ich kann es jetzt nicht mehr. Das heißt, ja, wir kümmern uns auch um andere. Wir kümmern uns um auch solche Angelegenheiten. Aber wenn der Herr dich ruft, folgst du ihm oder lässt du dich zurückhalten? Warte mal, da war noch was anderes. Das will ich erst klären. Ich will dir gerne folgen, aber nur wenn es bequem ist. Nur wenn es gut bezahlt wird. Nur wenn es dann keine Probleme in der Familie gibt. Wie sieht es bei dir aus? Hast du zuerst Jesus als Heiland angenommen? Hat diese Erneuerung stattgefunden? Hast du seine Vergebung? Und dann, wenn ja, folgst du ihm mit allen Folgen. Und zeigt sich diese Verbindlichkeit, die er hier auch fordert. Dann sagt er, okay, du willst mir folgen? Dann steig ein, wir fahren über den See. Ja, dann ich kann dir nicht versprechen, wo wir heute Nacht übernachten, aber ja, wenn du bereit bist, kannst du das gerne machen. Zeigt sich diese Verbindlichkeit? Zeigt sie sich in der Taufe? Wir werden demnächst eine haben. Zeigt sie sich in der Mitgliedschaft? Zeigt sie sich in den Entscheidungen, wie du dein Leben führst? Oder sagen wir, naja, ich schaue mal, wer das bessere Angebot hat. Montag bis Freitag bis Samstag für die Arbeit und dann Sonntag, was übrig bleibt, da komme ich auch in Gottesdienst. Oder es ist zu sagen, nee, hey, ich folge dir. Ich folge dir nicht nur am Sonntagmorgen, ich folge dir Montag bis Sonntag. Wo du hingehst, wo du mich haben möchtest, da gehe ich hin. Wie du möchtest, dass ich reagiere, so werde ich reagieren. Ja, ich brauche deine Hilfe. Es ist nicht meine Leistung, es ist nicht meine Anstrengung. Aber wie bei dem Besessenen, es ist Jesus, der verändert. Und ja, manchmal bedeutet das Stürme. Manchmal wissen wir nicht weiter. Aber dann brauchen wir nicht, weil wir den Bericht der Jünger ja haben, brauchen wir nicht sagen, es war alles verkehrt und ich komme um und war die falsche Entscheidung. Sondern ich darf sagen, Herr, im Moment bin ich in einem Sturm, aber du bist bei mir. Und du hast versprochen, du wirst mich niemals verlassen. Ich vertraue dir, auch wenn ich nicht alles verstehe. Es ist nicht, dass ich mich immer hundertprozentig sicher fühle, aber mein Vertrauen zeigt sich darin, dass ich dir glaube. Dir glaube, dass ich die Erlösung brauche und dir glaube, dass es richtig ist und dass es sich im Endeffekt spätestens bei ihm lohnen wird, dass wir ihm gefolgt sind. Petrus, Jakobus, Johannes, hat es sich gelohnt, Jesus zu folgen? Kommt darauf an, worauf du schaust. Als Fischer hätten sie eventuell mehr verdient und wären vermutlich nicht gewaltsam gestorben. Aber wir hätten auch nie wieder von ihnen gehört. Und jetzt sind sie bei ihrem Heiland. Und ich wette darauf, dass sie sagen, es hat sich gelohnt. Spätestens, wenn wir beim Herrn sind, werden wir alle sagen, es hat sich gelohnt, für den Herrn zu leben. Haben wir diese Perspektive? Schauen wir auf ihn, vertrauen wir und sagen, Herr, ich will dir folgen. Nicht leichtfertig, nicht einfach nur, ja super, gute Idee, mal schauen, was bei daraus wird. Und wenn Widerstand kommt, dann ja, lieber doch nicht. Sondern wirklich, ich habe verstanden, wer du bist. Ich habe verstanden, wohin meine Sünde führt. Vielleicht nicht in Besessenheit, aber in ein Leben, das wegführt von dir und das meine Schuld nur multipliziert. Aber ich habe auch verstanden, wohin es führt, dir zu folgen. In die verändernde Kraft deiner Liebe. Dass wir anders reagieren können und dass wir mit ihm einiges erleben und sagen können, wow, ich habe was erlebt, wovon andere keine Ahnung haben. Nicht ein bequemes Leben gehabt, aber ein Leben, wo ich sehen kann, die Führung und die Gnade und die Leitung Gottes. Folgst du ihm? Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese Berichte, die du hast aufschreiben lassen, weil du das gebraucht hast, um die Jünger zu prägen, um andere zu Jüngern zu machen. Aber wir lesen auch, dass viele gekommen sind und gesagt haben, nee, das will ich nicht. Und so ist es auch heute noch. Aber ich bete, dass jeder, der jetzt diese Botschaft gehört hat, dass wir nicht sagen, geh lieber weg, da müsste ich ja mein Leben ändern. Sondern, dass wir erkennen, ja, du möchtest uns verändern, aber du willst uns verändern zum Guten. Und Herr, ich bete, dass wir hier nicht nur als diejenigen, die das jetzt gehört haben, dass wir nicht nur uns retten lassen, sondern auch, dass wir bereit sind, dir zu folgen. Ja, es ist nicht immer leicht, aber es ist wunderbar zu erleben, wie du eingreifst, wie du veränderst, wie du führst und wie du uns Erfahrungen machen lässt, wo wir erleben dürfen, wir sind nicht allein in dieser Welt und diese Welt ist nicht alles, was es gibt. Herr, hilf uns, dass dieses Vertrauen in der Nachfolge auch weiter gestärkt wird. Wir loben dich, wir beten dich an und wir danken dir, dass du das mit uns heute auch weiterhin tun willst. Du willst uns nicht nur erzählen, was in der guten alten Zeit gewesen ist, sondern du willst diese Zeit zur guten Zeit für uns machen. In Jesu Namen. Amen. Okay, bevor wir zum